Ja, schönen guten Tag. Wir werden heute ein Framework vorstellen zur Android-Analyse, was wir entwickelt haben mit vier Mann bisher. Im Moment machen wir nur statische Analyse, werden das später noch erweitern, dynamische Analyse, weitere Algorithmen, Heuristiken etc. Und wir wollen heute einfach mal vorstellen, was wir denn bisher schon gemacht haben, wo die Unterschiede zu anderen Tools liegen, Vorteile, Nachteile etc. Ich bin Patrick Schulz, das ist Felix Mattener. Die anderen zwei, Andreas Gelauner und Marc Schlösser, sitzen hier vorne. Wer nachher irgendwie Fragen hat oder tiefer in die Thematik einsteigen möchte, wir sitzen dann nach unten, also kommt dann einfach zu uns, sprecht uns an. Gut, fangen wir mal an. Also, kleinen Überblick, wir werden erstmal in die Thematik einsteigen, in Android überhaupt, warum machen wir das überhaupt, unsere Motivation. Dann ein bisschen die Umgebung zeigen, wo wir uns befinden, womit müssen wir uns überhaupt beschäftigen, was müssen wir denn dort beachten. Und dann sind wir auch schon bei unserem Framework. Gut, wie haben wir das designt, was für Entscheidungen haben wir dort getroffen, was für Methodiken benutzen wir. Und zeigen dann natürlich auch, was für Features wir da erarbeitet haben, was machen wir anders als andere Tools, warum ist es irgendwie cool. Ja, und dann natürlich Future Work, was wollen wir denn noch alles machen, was kann anderen Leuten noch helfen, um Android-Applikationen zu analysieren. Gut, ja, erstmal einführen in das Thema, worum geht es überhaupt? Es geht um Android Applications, also diese Programme, die so auf den Smartphones laufen. Die wollen wir uns einfach mal angucken, was denn da so passiert. Warum wollen wir das tun? Naja, es gibt halt viele Malware mittlerweile schon. Das heißt, wir wollen halt diese Malware analysieren, gucken, was die denn da tut. Das ist natürlich wichtig irgendwie für Anti-Malware-Hersteller. Aber generell wollen wir auch einfach mal in diese Applikationen reingucken, schauen, okay, machen sie irgendwie die Krypto richtig. Verschlüsseln Sie mein Passwort, was machen Sie denn sonst noch mit meinen E-Mails dort, schmeißen die irgendwie meine SMS ins Internet und sowas und natürlich dann halt auch Bugs finden. Das sind, denke ich mal, so die Hauptthemen, warum man sich mit Android Application Analyse beschäftigen möchte. Gut, ja, was gibt es denn im Moment schon? Also es gibt eine ganze Reihe von Programmen, die man schon einsetzen kann, um solche Applikationen zu analysieren. Das meiste ist im Moment noch Text-based, also da gibt es keine GUI für. Es gibt ein paar Frameworks, die halt eine GUI draufsetzen, relativ wenig, die selbst eine GUI mit sich bringen. Und vielleicht damit man überhaupt erstmal versteht, wo man hier ansetzen kann und aus was für Komponenten so eine Applikation besteht, wie wir wo wir ansetzen können, wenn wir so eine Applikation reversen wollen, müssen wir natürlich auch verstehen, wie so eine Applikation entwickelt wird, was für Schritte dort gemacht werden. Und wir sehen links oben, haben wir erstmal unseren Java-Code. Das ist das, was der Entwickler halt schreibt. Und das wird einfach mit einem Java-Compiler übersetzt in Classfiles. Das heißt, hier sind wir noch überhaupt nicht Android-spezifisch, sondern das ist der übliche Entwicklungsprozess bei einem Java-Programm. Das Ganze kann man natürlich umdrehen mit einem Decompiler, zum Beispiel Judd, gibt es auch noch verschiedene andere. Wenn ihr Fragen habt, einfach mal nachher zu uns kommen. Gut, jetzt wollen wir das natürlich auf Android laufen lassen, müssen das halt übersetzen. Wir sind ja jetzt in den Classfiles, haben wir Java-Bytecode, der von einer Java Virtual Machine ausgeführt werden kann. Wir haben auf den Android-Phones eine Dalvik Virtual Machine, das ist halt eine andere Architektur. Das heißt, wir müssen das Ganze übersetzen. Dazu nimmt man das Tool DX. Das passiert alles automatisch, wenn man zum Beispiel Eclipse benutzt, um seine Applikation zu entwickeln. Das Ganze kann man auch wieder umdrehen, haben wir Dex2Jar. Alles frei verfügbar, kann man sich einfach angucken und benutzen. Gut, jetzt haben wir Dalvik Bytecode. Das liegt in der Regel als Dex-File vor. Und wenn wir das jetzt ausrollen wollen, also auf einem Device tatsächlich benutzen wollen, müssen wir das in den APK überführen. Dazu kann man den APK-Builder benutzen, der packt dann noch weitere Ressourcen dazu. Im Grunde ist das einfach nur ein ZIP-Archiv, wo einfach mehrere Dateien drin liegen. Gut, der Rückweg ist auch klar, unzip, entpacken wir einfach unsere Dateien wieder, insbesondere haben wir auch unser Dex-File wieder, Standard-Dex-File, was in jeder, was in jedem APK vorhanden sein muss, ist classes.dex. Das heißt, dieses Dex-File wollen wir uns primär angucken. Das heißt, wenn wir von der Reverse-Seite rangehen, bekommen wir ja in der Regel erstmal das APK. Das heißt, wir gehen von links unten von dem APK rüber zum Dex-File, indem wir das auspacken und haben dann unser Dex-File und darauf operieren wir. Das heißt, wir haben jetzt hier Bytecode. Bytecode ist erstmal schwierig zu lesen für den Menschen, weil es sind halt einfach nur ein paar Bits hintereinander. Das heißt, wir wollen ja irgendwie so eine menschenlesbare Repräsentation haben, Mnemonics genannt. Und das können wir halt machen, indem wir das Ganze decompilen. Ich sehe schon, rechts die Pfeile sind Verkehrpunkt. Also der Pfeil nach oben ist eigentlich rechts stehen bei Smali. Das ist ein Compiler, das heißt, er nimmt sich die menschenlesbare Repräsentation, die Mnemonics, und wandelt das wieder in Bytecode um. Und auf der anderen Seite, was wir als Reverser erstmal benutzen, sind halt Disassembler. Da haben wir eine ganze Reihe, Dexrom kommt im SDK mit, Xmali ist das Gegenstück zu Smali. Dann haben wir noch Antigrad, ein relativ großes Framework, und wer vielleicht mit x86 Reversing sich schon beschäftigt hat, wird auch IDA Pro kennen. Ein kommerziell vertriebenes Produkt, was eigentlich auch relativ cool ist. Das heißt, wir werden uns erstmal mit den Disassemblern beschäftigen. Ja, Disassembler, das einfachste Tool, was wir da erstmal haben, ist das Dexdump. Das kommt beim SDK mit, ist relativ schnell, ist in C, C++ geschrieben, einfach auch zu benutzen. Wir sehen rechts unten die Usage. Das heißt, wir können da einfach ein APK oder ein Dex-File reinschmeißen und bekommen einfach Text-Output. Wir operieren ja logischerweise auf Dynamic Bytecode. Der wird einfach umgesetzt, 1:1 zu menschenlesbaren Code. Und den können wir dann halt auch relativ einfach verstehen. Ja, Nachteile sind ganz klar. Wir haben keine Visualisierung, sondern wir haben tatsächlich einfach nur Text-Output, der auf der Konsole ausfällt. Das heißt, wir müssen da drumherum uns dann irgendwie mal Methodiken bereitlegen, wie wir das analysieren wollen, irgendwie interessante Teile rauskopieren, markieren, wie auch immer man das machen möchte. Ja, Problem ist, man sieht halt nur sehr schwer, wie bestimmter Code zusammenhängt. Also die Relations zwischen unterschiedlichen Methoden werden halt nicht aufgelöst, sondern da steht dann halt einfach nur, okay, ich call jetzt die Methode. Ist vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger, aber reicht erstmal vollkommen aus. Diese Informationen sind alle da. Gut, wir haben ein Framework gebaut, das heißt, wir wollen halt irgendwie andere Programme benutzen und integrieren, das heißt, wir brauchen halt auch einen Disassembler. Leider ist dieser Output maschinenlesbar nicht unbedingt so geeignet, das heißt, das kam für uns erstmal nicht in Frage, und für den Menschen ist es aber vollkommen ausreichend. Ein anderes Problem ist, dass hier Linear Sweeping Disassembling betrieben wird. Das heißt, er geht einfach hin, nimmt sich am Anfang, sagt, okay, hier ist eine Instruktion, disassembelt diese Instruktion und sagt dann einfach, okay, dahinter kommt jetzt einfach die nächste Instruktion, was einfach nicht immer der Fall sein muss. Wenn ich ein Go-To habe, wird dahinter der Code einfach nicht ausgeführt. Das heißt, da kann einfach Garbage liegen. Und den würde Dexdump einfach versuchen zu interpretieren als Instruktion, und das kann halt kaputt gehen. Das ist aber ein bekanntes Problem, was auch in x86 vorhanden ist. Unter Dalvik ist es nicht ganz so schlimm, weil wir ja einen Verifier haben, aber wer da Fragen hat, am besten später nochmal nachhaken. Gut, das nächste Tool oder Tool-Kombination ist Smali und WebSmali. Das ist einmal ein Assembler und ein Disassembler, das heißt, wir können Applikationen tatsächlich auseinandernehmen und wieder zusammenbauen, können auch Sachen injecten. Ist auf jeden Fall ganz nett. Er benutzt auch nicht mehr dieses Linear Sweeping, sondern geht halt rekursiv durch den Code. Das heißt, wenn wir da ein Go-To sehen, dann geht er tatsächlich an diese Stelle, wo das Go-To hinspringen würde, und fängt dort weiter an zu disassemblen. Ist natürlich weniger fehleranfällig, gerade wenn wir Obfuscation betreiben oder der Malware-Autor Obfuscation benutzt hat. Wir haben weiterhin keine GUI, sondern es fallen einfach nur Dateien raus, und es wird nicht dieselbe Syntax verwendet, wie Dexdump das macht, sondern hier wird die Jasmin-Syntax verwendet, die aus dem Java-Bereich stammt und dort eher bekannt ist. Leider ist es fehleranfällig, also mit Office Caching kann man das relativ einfach kaputt machen. Es gibt viele Fehler dort, stürzt relativ schnell ab. Gut. Das heißt, es ist vielleicht auch nicht unbedingt das Tool, was wir für unseren Ansatz verwenden wollen. Deswegen sind wir nachher auch einfach übergegangen und haben ein eigenes Assembler geschrieben.
Ja, ich sag was zu den Decompilern. Ja, da gibt es natürlich auch eine Menge Java-Decompiler. Und wir haben eben schon gesehen auf dem Schaubild in der Übersicht, dass man diese Dex-Files wieder zu Class-Files konvertieren kann. Und das funktioniert per Dex-to-Jar. Und dann kann man halt generell dann Decompiler, also Java-Decompiler anwenden. Ja, wir haben eben schon Judd erwähnt, der ist schon was älter, wie die Version, die ich gefunden habe, die letzte war von 2001. Dann gibt es noch JDGUI, der ist etwas neuer, produziert auch irgendwie Java 1.5 Code. Ja, und halt, es gibt eben noch viele, viele andere, ja. Aber so das JDGUI ist das, was ja, so meines Wissens nach am meisten benutzt wird und den schönsten Code rausgibt. Ja, der Vorteil ist natürlich offensichtlich, ja, wenn ich korrekten Code rauskriege, dann ist der halt lesbarer als der Bytecode. Ja, die Probleme hatten wir auch irgendwie gestern im Workshop, also da geht halt einiges kaputt, ja, im Code, also der ist halt teilweise gar kein valider Java-Code, der da rauskommt, ja, Identifier sind halt, ja, keine validen Java-Identifier zum Beispiel, und ja, das sind so die Hauptprobleme bei Decompilern.
Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch die Compiler, die direkt auf deinem Code arbeiten, nicht wie die gerade genannten auf Java. Das heißt, wir haben den Step Dex to Jar dort nicht mehr.
Ne. Wir haben eben schon IDA erwähnt. Ich meine, da die Leute, die halt IDA kennen, irgendwie, die wissen halt, dass es in der Domäne, in der es arbeitet, so eigentlich das beste Tool ist, ja, zur statischen Analyse von jetzt irgendwie Binary Code. Was sie halt können, ist diesen Bytecode halt anzeigen und also die Mnemonics anzeigen. Und es gibt natürlich viele Plugins schon für IDA, das heißt, die kann man da halt so ein bisschen wieder verwenden, also wenn die halt passen. Ein großes Problem bei IDA momentan ist, dass sie keine Metadaten parsen können. Ja? In diesem Dex-File sind halt extrem viele Metadaten, ja, Typinformationen etc. Und das kann man da halt alles so nicht auslesen. Ja, und was halt auch so ein bisschen fehlt, ist halt die automatische Analyse. Ja. Also ich denke, mittlerweile ist man so weit, dass man bestimmte Dinge einfach automatisieren kann und halt Code annotieren kann. Und das ja, fehlt halt in IDA. Ja, das ist so, das ist ja, Commenting, Tagging und Collaboration. Ja, es gibt halt Collaboration-Plugins für IDA. Allerdings die Leute, die ich kenne, die mit IDA viel arbeiten, die benutzen halt Versionskontrolle und diese IDC-Files, also diese Datenbanken. Für IDA halt hin und her zu schieben.
Um vielleicht nochmal kurz auf die Motivation zurückzukommen, also wir haben halt angefangen, eine Android-Applikation zu reversen, haben natürlich dann einfach diese Tools mal benutzt und haben halt gemerkt, okay, da fehlt uns einfach irgendwas und haben halt dann angefangen, einfach selber Applikationen zu entwickeln.
Jetzt abgesehen von diesen einfachen, wir kriegen irgendwie Code raus, ja, sei es Memo-Code oder eben Java-Code, gibt es natürlich noch richtige Analyse-Tools. Eins davon ist AndroGuard. Ist auch auf der Black Hat Abu Dhabi vorgestellt worden Ende letzten Jahres. Es ist halt explizit für Android-Analyse entwickelt worden. Hat viele, viele Features. Also wie kann halt Metainformationen auslesen, macht Similarity, also sprich, es kann halt sagen, okay, wir haben hier zwei APKs und diese APKs haben eine bestimmte Art Übereinstimmungswert. Und Anwendungsfall davon ist beispielsweise so Erkennung von Code, der wie schon mal in Malware gesehen wurde und jetzt in einer legitimen Applikation so mit embedded wurde. Ja, sozusagen so ein Recompiling von einer bestehenden Applikation, wo man dann malicious Code dranhängt. Wir können manipulieren, also Code manipulieren, wieder assemblen. Und Watermarking macht er halt gerade auch, also implementiert es halt irgendwie. Also der Fokus ist halt so Software-Diebstahl, Malware-Erkennung. Problem ist, also als wir es halt benutzt haben, hat es noch relativ viele Bugs. Mittlerweile ist eine neue Version rausgekommen, ich habe es danach nicht mehr getestet. Also die Bugs waren halt so Dinge wie das eben beim Manifest, was halt XML ist, wurde halt nicht vernünftig escaped. Das heißt, da hätte man so ein komplett anderes Manifest sozusagen injecten können nochmal. Und halt auch so sind einige Bytecode-Konstrukte kaputt gegangen. Und das größte Manko ist eigentlich, dass es da auch keine vernünftige GUI gibt. Ja, es ist eine in Arbeit, laut Autor, aber wenn man halt damit arbeiten will, hat man halt wieder eine Shell, da muss man wieder eintippen, ja, ich habe gerne jetzt die und die Methode, will ich mir angucken, dann kriegt man wieder Bytecode. Kann natürlich auch Decompiler, man muss immer auf dieser Shell arbeiten und hat halt so wenig Kontext, ja, im sichtbaren Bereich.
Also man muss sagen, zurzeit ist halt das immer noch das Tool, was man irgendwie als Einsteiger benutzt, um halt Android-Reversing zu machen, weil es auch einfach das mächtigste Tool ist, weil es am meisten implementiert. Ja gut, gehen wir zu den Anforderungen über. Was wollen wir überhaupt leisten? Was müssen wir leisten für unser Framework? Also wir wollen ja mindestens das können, was auch die bisher genannten Tools können, aber halt auch weitaus darübergehend noch Sachen machen. Und vielleicht zeige ich jetzt einfach mal kurz so eine Ausgabe von Dexter. Und man sieht hier eigentlich nicht wirklich viel, außer ziemlich viel Text, der hier durchrennt. Ganz größer. Also wenn ich hier mal durchscrolle, hier kommt sehr viel Text raus. Und wenn man das einmal verstanden hat, ist halt schon ein bisschen Zeit rumgegangen. Und wie gesagt, es ist halt auch einfach nur Text-Output. Man hat keinen wirklichen Workflow da drin, man muss sich selbst erstmal so einen Workflow schaffen, wie arbeite ich mit dem Code, wie markiere ich interessante Sachen, all sowas, und natürlich kann man damit halt auch nicht zusammenarbeiten, sondern da muss man halt erstmal was drumherum stricken. Das heißt, wir wollen halt auf jeden Fall Visualisierung, weil Visualisierung macht es halt einem Menschen wesentlich einfacher, Sachen zu erkennen, Sachen zu verstehen und die wichtigsten Punkte schnell zu erkennen. Und genau darum geht es ja beim Reversing. Man sitzt irgendwie vor einer großen Applikation, mehrere Megabyte groß, vielleicht hunderte von Klassen, vielleicht tausende von Klassen, und man muss halt die interessant herausfinden, und das geht einfach nicht ohne Visualisierung. Das heißt, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir haben dann halt angefangen und haben uns erstmal darum gekümmert, gut, wie wollen wir etwas darstellen. Und da sind Graphen eigentlich immer eine sehr gute Idee, gerade wenn es viele Daten sind. Weil was sieht man hier relativ schnell? Ja gut, die Abhängigkeiten zum Beispiel von den Packages, also was wir hier darstellen, sind Packages, die als Knoten dargestellt werden, und die Relationen dazwischen zeigen an, okay, welche Packages benutzen andere Packages. Und was man dann halt erkennen kann, ist, okay, wo liegen denn die Schwerpunkte von diesem Programm, also welches Package wird häufig benutzt, was sind vielleicht eher Packages, die mehr am Rand zu finden sind, die halt nicht so häufig benutzt werden, und wie stehen die ganzen Installationen. Dann hat man natürlich noch die Gewichtung, wie viele Klassen in so einem Package vorhanden sind, sagt einem dann jedenfalls auch relativ schnell etwas, ob das jetzt irgendwie eine wichtige Klasse ist oder vielleicht auch einfach nur ein Interface. Wir haben auch die Namen oben jeweils in Rot eingeblendet, weil das sind genau diese Metainformationen, die unser Dex-File mitliefert. Das heißt, wir kennen in der Regel den Namen, sofern kein Obfuscator verwendet wurde, der dann einfach da zum Beispiel ABC oder sowas hinschreiben würde. Gut, und was halt auch sehr wichtig ist, gerade wenn diese Graphen größer werden, ist, dass wir Sachen einfärben können. Das ist dann eher in einer weiteren Analysephase, wenn wir schon ein bisschen Ahnung über das Programm haben, wissen, okay, was ist denn irgendwie interessant, dann können wir in dem Fall Packages halt markieren, können halt farbig hinterlegen und sehen dann vielleicht auch schon wieder Strukturen, sehen irgendwie Schleifen, ist gerade nicht unbedingt in Packages, aber nachher bei Basic-Blöcken oder sowas, bei Code, kann man dann halt irgendwie zum Beispiel einen Kontrollfluss irgendwie darstellen und erkennt dann halt irgendwie Schleifen, und dafür kann man halt das gerade nur benutzen. Dann haben wir uns gedacht, okay, Coloring ist vielleicht ganz gut, aber nach Farben zu suchen ist ein bisschen schwierig, und wir wollen irgendwie uns merken, okay, das habe ich mir schon mal angeguckt, das ist irgendwie interessant, weil diese Klasse oder dieses Package in dem Fall, das kümmert sich irgendwie um die Kommunikation, das macht irgendwie Network oder sowas, ja, dann schmeiße ich einfach mal einen Tag dran. Das machen wir deswegen, damit wir nachher hingehen können und danach suchen. Weil so Analyse läuft in der Regel über mehrere Tage, über mehrere Wochen bis Monate hin, und über den Zeitraum kann man sich einfach nicht jede Klasse, jedes Package, jede Methode merken, die man für interessant hält und gleichzeitig auch noch dazu merken, okay, wofür sie denn überhaupt da ist. Das heißt, wir wollen halt Text assignen und danach halt auch nachher suchen können. Natürlich können wir das Ganze auch renamen, das heißt, wir können halt oben den Namen von dem Package umbenennen, denn ich hatte ja eben schon gesagt, wenn man so Obfuscator anwendet, dann werden diese Namen, diese Identifier einfach ersetzt durch unbedeutende Strings wie A, B, C. Und wenn mein Package auf einmal nicht mehr Downloader heißt, sondern nur noch A, gut, dann habe ich einfach einen Informationsverlust. Und wenn ich halt das reversed habe, möchte ich diesen Informationsverlust einfach ausgleichen und das mache ich, indem ich das Package einfach wieder umbenenne. Ja, wir haben uns dann gedacht, gut, das ist schon ganz schön. Jetzt kann ich irgendwie meine Sachen visualisieren, kann damit umgehen. Aber was halt noch ein wichtiges Feature ist, was so gut wie kein anderes Analyse-Tool überhaupt bedacht hat, ist, dass man einfach zu mehreren Leuten an einem so einem Projekt arbeiten möchte. Weil Programme sind groß, man braucht viel Manpower, man braucht viel Zeit und das kann man halt reduzieren, indem man sich einfach mit mehreren Leuten dran setzt. Das geht natürlich nicht, wenn das Tool es einfach nicht unterstützt und jeder arbeitet an seinem eigenen Output und man hat Probleme, das Ganze zu synchronisieren. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir organisieren das anders. Wir legen Projekte an, da können mehrere Leute mitarbeiten und Tags, Renaming etc. Wir können auch Kommentare anfügen an alle Objekte. Das wird halt alles synchronisiert. Das heißt, jeder meiner Mitarbeiter, Mitanalysten, hat dann halt dieselben Namen, dieselben Tags und wir können halt gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und ich denke mal, das ist halt ein wichtiges Feature, was wir halt auch sehr stark herausarbeiten wollen und auch haben.
Ja, wolltest du noch? Was wir so zusätzlich haben wollten, war halt, dass wir Automatisierung haben in der initialen Analyse. Ja, also wir haben halt dieses Tagging-Feature, das haben wir jetzt erstmal nur so vorgestellt für den User, dass der User sich halt selber irgendwie Text setzen kann, ja, so eine Art Notizzettel, den er an so ein Objekt dranpappen kann. Was natürlich auch schön ist, ist, wenn wir sozusagen initial schon Text vergeben können. Und das kann man über verschiedene Verfahren machen, also man kann sozusagen Semantik von Code darüber sich erschließen, dass man schaut, okay, welche API-Calls macht der Code, ja, was macht er, also wenn er zum Beispiel Java SSL-Paket nutzt und da irgendwie die Funktion aufruft, dann wird er vielleicht SSL nutzen, ja, das heißt, es könnte sein, dass er jetzt irgendwie so Netzwerk-Krypto macht oder sowas, könnte man mal mit Krypto taggen oder so. Eine andere Möglichkeit ist halt, dass man zum Beispiel Kontrollflussanalyse benutzt, um Dead Code, also Code, der definitiv nicht benutzt wird, zu taggen als irgendwie Dead Code, damit irgendwie der Analyst weiß, okay, brauche ich mir nicht weiter anschauen. Datenflussanalyse, dann vor allem in späteren, später, wenn wir dann dynamische Analyse machen, beziehungsweise die statische Datenflussanalyse, kann man dann noch Heuristiken anwenden, wie zum Beispiel Intent Tracking etc. Das kann dann irgendwie reichen bis hin zu Code-Klassifikation, ja, also dass wir sozusagen im Code dann noch sagen können, okay, das ist wahrscheinlich jetzt irgendwie eine Encoding-Funktion, weil die macht komisches XOR und irgendwie oder addiert auf einen Buffer und gibt einen Buffer zurück und solche Dinge. Ja.
API. Ja, also was wir bis jetzt auf jeden Fall schon haben, ist halt API, also die Android-API wird halt getaggt. Das heißt, ein Analyst kann dann direkt reingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt mal wissen, wo wird denn hier im Webbrowser API benutzt und findet halt sofort die Funktionalität dazu. Weil das kann man halt statisch relativ einfach analysieren und wird halt automatisch beim Analysieren, ohne dass der Analyst etwas tut, halt assigned. Und ja, das ist, denke ich mal, ein sehr guter Einstiegspunkt, um schnell zu verstehen, was das Programm macht und was für Funktionalität denn dort implementiert wurde.
Ich wollte jetzt ein bisschen noch über die Umgebung sagen. Eigentlich auch relativ kurz, also weil wir haben es ja schon eingangs ein bisschen erwähnt. Wir haben halt Dalvik. Dalvik ist halt vergleichbar mit der JVM, ja, ist halt so eine Art virtuelle Maschine, hat halt einen anderen Bytecode. und ein eigenes Executable-Format, ja, was wir dann irgendwie speziell parsen müssen. Und das Executable-Format ist halt in der Form speziell, dass es halt viele Größenoptimierungen macht für Datentypen, beziehungsweise für beispielsweise Längenangaben von Strings werden halt in variabler Länge encoded. Ja. Das heißt, wir haben sozusagen so ein Variable-Length-Integer-Encoding. Ja. Das heißt, wir arbeiten halt auf einer besonderen virtuellen Maschine an der Stelle. Da haben wir das Dalvik Executable, auf dem wir operieren müssen, um sozusagen diese Metainformationen erstmal auszulesen. Ja, da gibt es halt irgendwie verschiedene Versionen, die muss man immer aufpassen, wenn man irgendwie nach dem Spec sucht, dass man auch irgendwie die aktuelle findet. Was man so ja, hauptsächlich drin hat, sind halt irgendwie einmal die Typeninformationen. Das sind irgendwie Built-in-Typen von Java, also Int, Float, Double etc. Dann die Klassen, die in diesem Dex-File definiert sind, das heißt, die sozusagen in der Applikation selber als Code drinstecken auch. Da sind halt auch die Relationen zu Feldern, Methoden mit enthalten, das heißt, wir wissen, zu welchen Typen welche Methoden gehören und über sogenannte Access-Flags wissen wir dann auch, welche Methoden, Felder, Klassen, beispielsweise Public, Private, Static sind etc. Ja, diese ganzen Keywords, die man dann bei Java verwendet, die werden dann nachher in solchen Access-Flags für die VM umgewandelt. Was wir halt auch noch rauskriegen, ist, welche Klassen und Methoden genutzt werden. Ja, die sind dann sozusagen nur als String vorhanden und nicht als Klassendefinition. Zusätzlich zu den Typen haben wir eben auch Methoden mit oder ohne Code, je nachdem, ob die abstract sind oder eben nicht. Und jede Methode hat ihre eigene Code-Section. Das heißt, wir wissen halt auch, also wir können relativ gut Daten und Code trennen und können halt den Code auch einer Methode speziell zuweisen. Und wir haben Return Values und die Parameter können wir statisch auslesen, weil die halt in den Prototypen der Methoden halt mit spezifiziert sind, in diesem Dalvik Executable. Java hat natürlich irgendwie Exception Handling in der Sprache, das heißt, es musste auch irgendwie implementiert werden und dieses Exception Handling ist im Grunde auch in den Datenstrukturen drin, die den Code der Methode spezifizieren. Und das wird einfach da so gemacht, man hat halt so Try-Blöcke und die umfassen halt einen Code-Block und die spezifizieren dann noch ein oder mehrere Händler. Und diese Händler zeigen halt wieder auf Code, der dann ausgeführt wird. Das heißt, man kann sehr schön irgendwie alles auseinanderziehen. Es gibt noch Debugging-Informationen im Dwarf-3-Format und wir benutzen es aktuell beispielsweise, um Parameternamen rauszuziehen. Ja, die befinden sich da drin. Dann haben wir natürlich darunter dann den Dalvik-Bytecode. Hier mal als Beispiel unten rechts sehen wir die korrespondierende Java-Funktion. Da iterieren wir im Grunde einfach und bilden halt die Summe wir haben so einen Integer j, der ist gleich 10 und wir addieren immer 10 und das machen wir in der Schleife über i. Hier oben links im Bytecode sieht das eben so aus, dass wir am Anfang die Konstanten in Register laden. Ja, das ist dieses V0, V1 etc. Das sind die Register. Da laden wir Konstanten rein und dann haben wir Mnemonics bzw. Opcodes beispielsweise für Branches, für einen Return direkt, für Addition auf verschiedene Typen. Ja, wir haben ein Add-In beispielsweise, wir haben ein Add-Float. Das heißt, wir können beispielsweise nur anhand von so einer Instruktion schon den Typen den Typen ableiten, dessen Daten in dem Register stehen, ja? Allein über die Mnemonics bzw. über die Opcodes teilweise. Ja.
Vielleicht macht man sieht auch direkt in der ersten Zeile, wir haben sogar Namen von der Funktion hier vorhanden, obwohl wir einfach nur auf dem Bytecode arbeiten, beziehungsweise wir arbeiten auf dem Dex-File und dort sind halt genau diese Metainformationen vorhanden. Und das macht es natürlich auch einfacher und das müssen wir natürlich auch dort präsentieren. Ja, gehen wir zum Design über. Die ganze Funktionalität, die wir haben wollen, müssen wir irgendwie strukturieren, anordnen. Wir müssen bestimmte Konzepte benutzen, einfach damit das überhaupt alles funktioniert, weil das ist halt schon ziemlich viel Arbeit, es ist viel Funktionalität, die wir dort haben wollen. Und wir haben einfach mal angefangen und das Ganze mal aufgeschlüsselt. Wir haben das als Webplattform entwickelt, das heißt, der Analyst arbeitet hauptsächlich mit dem Webbrowser. Das haben wir gemacht, um einfach die Synchronisation einfach zu haben, weil wenn wir halt zentral auf einem Server arbeiten, dann können wir einfach mit beliebig vielen Clients drauf arbeiten. Die gibt es halt einfach fertige Sachen, dafür ist einfach das Web halt ausgelegt. Das heißt, wir haben halt ganz rechts unseren Client, also unser Analyst sitzt dort und er hat halt verschiedene Views, die er halt benutzen kann. Haben wir auch eben schon kurz gesehen, den Projekt-View, das war unser drittes Bild, wo wir unsere Analysen strukturieren können, irgendwie verschiedene Analysten einladen können, um mit denen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir können auch unterschiedliche Gruppen von Analysten bauen, die dann halt zusammen an unterschiedlichen Projekten arbeiten, wo dann halt auch verschiedene Applikationen analysiert werden. Das heißt, wir können auch zum Beispiel ein Projekt machen, wo dann unterschiedliche Versionen eines APKs dann analysieren. Wir haben Package Graph, haben wir auch eben gesehen, das waren die ersten zwei Bilder. Einen ähnlichen Aufbau haben wir mit dem Class Diagram, da haben wir dann halt nicht die Packages als Knoten, sondern die Klassen als Knoten und sehen halt die Relationen unter den Klassen, also welche Klassen benutzen andere Klassen. Wir sehen, welche Methoden sind dort implementiert, also UML-Style. Und was natürlich ganz wichtig ist, im Basic-Graph, also da, wo wir dann tatsächlich den Dalvik-Bytecode sehen. Wir haben da noch verschiedene weitere, wie die Compiler, Suchen etc. Können wir vielleicht gleich kurz zeigen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Dahinter haben wir dann unsere zentrale Instanz, den Server. Wir sprechen in der Regel XML miteinander. Das heißt, das Backend, der Server, liefert XML nach außen hin aus. Das haben wir gemacht, um dann halt ein Feature von XML zu benutzen, dass wir tatsächlich schauen können, dass unsere Ausgabenstruktur halt auch noch valide ist, um einfach frühzeitig Fehler zu erkennen. Und es gibt halt schöne XML-Libraries, das heißt, macht uns das Leben einfach einfacher. Gut, wir haben dann dort ja ein User-Management, das sehen wir oben. Kümmert sich einfach darum, dass wir mehrere Clients bedienen können, wer welche Permission hat, wer auf welche Analysen zugreifen kann. Und wir haben einen Manager, der sich darum kümmert, verschiedene Analysen im Analyse-Backend zu triggern, zu steuern, zu schauen, was denn überhaupt sinnvoll ist, was wir machen müssen. Darunter kommt halt das Feature Collaboration, also Funktionalität, die eigentlich nur dazu da ist, dass mehrere Leute sinnvoll zusammenarbeiten können. Darunter fällt natürlich das Tagging, Commenting, also Kommentare anfügen und das Coloring. Und dann am Ende haben wir das, was den Client in der Regel bedient, also die XML-Sachen generiert. Die Overlays applied. Overlays sind in dem Fall alle Sachen, die sich ändern können. Also wir können in dem Graphen ja die Knoten verschieben. Das heißt, hier ändert sich auf einmal was und das fassen wir alles in dem Overlay zusammen und applyen das nachher. Sehen wir auch nachher noch, wie das funktioniert. Ja, kommen wir gleich noch zu. Dann haben wir natürlich die Search Engine, weil das ist natürlich auch super wichtig, schnell und effizient zu suchen. Ich weiß gar nicht, haben wir dazu eine Folie?
Ja, zu der DXQL-Suche auf jeden Fall.
Genau.
Wir speichern unsere Daten dann komplett in der Datenbank und die wird im Grunde befüllt ganz oben links über so einen Importer, den wir implementiert haben. Der passt halt das DEX-File, der disassembled eben den ganzen Code, nimmt es auseinander, generiert eben diese Basic-Blöcke und die Relationen zwischen Basic-Blöcken und macht so Dinge wie beispielsweise Cross-References auflösen. Ja, also wenn wir String-Konstanten haben, dann haben wir die so als Listen im DEX-File stehen und wenn die im Bytecode benutzt werden, dann können wir das halt im Bytecode sehen, dass die benutzt werden und können dann sagen, okay, diese Methode benutzt diesen String. Ja, das ist halt eine sehr interessante Sache, wenn man sich so eine Stringliste anguckt und dann sehen kann, okay, welche Methoden wird das überhaupt benutzt. Genauso wie sich Methoden eben untereinander aufrufen, ja, dann kann man sozusagen später diese Call-Hierarchien kann man dann folgen, indem man bei jeder Methode dann wieder guckt, okay, welche Methoden rufst du gerade auf und dann wandert man das so entlang. Dann haben wir noch zusätzlich, wir haben ja schon gesagt, wir wollen halt noch so mehr Features haben, dieses automatische Tagging, später eben auch diese Similarity-Sachen etc. Das heißt, so ein bisschen mehr erweiterte Features auch. Die das ist dann sozusagen unser Sharpes Analysemodul. Ja, also da befindet sich diese Similarity-Berechnung drin, also irgendwie Diffing, was wir noch nicht implementiert haben, was wir aber jetzt in nächster Zeit anfassen werden. Ja, verschiedene Heuristiken, die eben versuchen, Code zu klassifizieren. Ja, und gegebenenfalls auch noch eine Intermediate Representation. Da sind wir noch am Überlegen, wie weit eine Intermediate Representation Sinn macht zur Portierung für andere Plattformen. Und ja, weil man sich die Frage stellen muss, wie es beispielsweise bei iOS, ob diese Konzepte da so abbildbar sind oder nicht. Ja, und natürlich schlussendlich, wie die Compiler. Da benutzen wir momentan leider nicht unseren eigenen, aber das wird noch.
Genau, also bei dem Decompiler haben wir extra dazu geschrieben, dass es noch nicht unser eigener ist. Alles andere hatten wir am Anfang, zumindest in Teilen, haben wir auch andere Tools verwendet und haben dann einfach gemerkt, okay, das funktioniert einfach gar nicht, die sind einfach so kaputt, die stürzen ab, geben einfach falschen Output und haben dann einfach angefangen, alles komplett neu zu entwickeln. Also bis... Und genau, da haben wir noch Zeitprobleme gehabt mit manchen. Und bis halt auch so einfache Libraries, so Standard-Libraries wie XML oder Webserver, benutzen wir eigentlich nur eigene Sachen, weil alles andere war einfach nicht für unseren Zweck geeignet.
Ja, vielleicht mal so als Beispiel, also wir hatten am Anfang getestet mit AndroGuard und irgendwie WhatsApp. Ja, WhatsApp ist schon ein relativ großes Class, also ein Dex-File. Und per Default war da wohl auch das Decompilation an und ich habe dann irgendwie 45 Minuten gewartet, bis der analysiert, weil der analysiert das Dex-File erstmal vollständig, bevor man irgendwas machen kann. Und ja, währenddessen hat er dann auch schon irgendwie 4 GB RAM gefressen und dann dachte ich mir immer, gut, ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten, das hat eh keinen Sinn. Ja, mein User wartet keine 45 Minuten auf seine Analyse, das kann nicht sein. Und ja. Schlussendlich haben wir das Dex-Parsing dann auch eben so gelöst, dass wir eben Teile des Android-Codes halt auch genommen haben. An der Stelle uns angeschaut haben, okay, wie parsen die Sachen, weil die haben halt sehr viel Funktionalität dafür implementiert, weil klar, die müssen das dann tun. Ja, die kommen da eben auf eine wesentlich schnellere Lösung.
Ja, also wir sind dann leicht besser geworden von der Zeit her, von den 45 Minuten sind wir dann runter auf 2 Minuten.
Ja, wie funktioniert so ein Import? Ganz oben links, wir werfen am Anfang unser APK da rein und was wir da erstmal tun ist, ja klar, wir nehmen das irgendwie auseinander, wir machen so ein paar Checks und da gibt es im Grunde so 3 Verarbeitungswege. Der erste Verarbeitungsweg ist halt so diese ganzen Metainformationen wie Manifest Extraction, also dieses XML-Manifest rausziehen, das sehen wir ganz oben. Was dann dazu führt, dass wir sehen können, welche Permissions werden von der Applikation genutzt, welche Intents werden definiert, etc. Der zweite Verarbeitungsweg ist halt sozusagen diese Metainformationen rausziehen, das heißt, wir nehmen das Textfile, dissecten das, bauen uns so einen Code-Objektbaum und können halt dann Relationen bzw. Ableitungshierarchien etc. rausfiltern. Ja, und als dritten Verarbeitungsweg dann die Analyse auf Bytecode-Ebene. Ja, noch fehlt bis dann beispielsweise Cross-References etc. Und das werfen wir alles in eine Datenbank rein. Als Analysemethoden, das was der User so machen kann, einmal kurz aufgelistet. Da haben wir, wie eben schon erwähnt, diese Paketgrafen. Wir haben Klassendiagramme mit Ableitungshierarchien, Interface-Implementierungsfeilen, ja, dass man sieht, okay, das hier ist eine Activity beispielsweise, weil Activity ist dann Interface in Android und wenn man eine Activity machen will, dann implementiert man dieses Interface. Man kann sich die Basic Worker angucken, also wie den Memo-Code. Wir haben jetzt irgendwie Decompiler-Output eingebaut, das heißt, man kann auch einzelne Klassen dann decompilen. Hatte ich eben auch schon gesagt, die Strings mit den Cross-References. Und bei der Suche haben wir einmal eine reine Textsuche und eine relationale Suche. Das werde ich mir gleich vorstellen. Wir haben eben schon so ein bisschen zu den Overlays gesagt. Also der Punkt ist, was wir uns halt gedacht haben, ist, okay, wir lesen halt Informationen ein, die im Grunde statisch sind. Ja, die stehen so im Dex-File. Und jetzt will aber ein User beispielsweise Dinge ändern. Ja, der will Namen ändern, der will Annotationen hinzufügen, wie beispielsweise Text etc. Ja, da war halt die Frage, wie machen wir das? Weil eigentlich solche statischen Informationen kann man halt sehr schön cachen. Ja, man kann, wenn wir da XML draus machen, können wir es irgendwie ablegen und beim gleichen Request immer wieder rausgeben. Und die Idee, die uns dann eingefallen ist, war halt, wir machen es XML-basiert. Das heißt, links oben ist sozusagen das, was wir ohne User-Generated Content rausgeben würden aus den Daten, die wir analysiert haben. Und oben rechts sehen wir sogenannte Mappings. Diese Mappings funktionieren so, dass da drin halt solche Dinge wie Tags, Locations, das heißt irgendwie XY-Koordinaten in irgendwelchen Graphen hinzugefügt werden können in ein Mapping. Und ein Mapping hat halt so eine Target-ID, weil jedes Objekt, was wir analysieren, jedes Code-Objekt, bekommt eine Unique-ID. Und diese Referenz wird sozusagen dann in XML gemacht und wenn wir das rausgeben, dann mergen wir das vorher und geben es dann an den User raus. Und der Vorteil ist halt, dass wir das oben links halt komplett persistent cache, also ist eigentlich nicht mehr cache, das ist halt wirklich persistent speichern. Einmal generieren, persistent speichern und oben rechts, da müssen wir halt cachen und invalidaten, ja, wenn der User halt kommt und Dinge ändert. Das ist, bringt uns halt irgendwie dann an der Stelle einen Caching-Vorteil.
Ja, das müssen wir halt machen, weil wir haben halt so ein paar 10.000, 100.000 Objekte, Teils, die wir da verarbeiten müssen. Und wenn wir das jedes Mal generieren müssten aus der Datenbank, dann brauchen wir einfach unnötig Zeit. Und warum generieren wir das nicht einfach einmal und liefern dann einfach das Gecachte aus?
Ja, so, ich wollte noch die Hauptfeatures vorstellen. Ja. Wir haben eben schon so ein bisschen über diese Collaboration geredet, will ich jetzt auch nicht viel mehr noch zu sagen. Also man kann halt zusammenarbeiten, man braucht halt nichts Externes, was man auch mal reinziehen kann, Plugin, das ist halt irgendwie direkt drin. Die Idee ist auch, dass man später diese Overlays, denn die Overlays sind ja im Grunde das, was man hinzugefügt hat an Text etc., dass man das halt auch exportieren kann und anderen Usern beispielsweise geben kann. Das ist so Collaboration eben. Was wir noch machen, ist eben diese Similarity. Da wollte ich ganz kurz vorstellen, wie man das macht, weil ich das irgendwie relativ interessant finde. Und zwar ist das Ziel eben, wir wollen so ungefähr gleiche Klassen finden in zwei unterschiedlichen Programmen. Ja, das heißt, wir wollen nachher als Output haben, beispielsweise diese Klassen sind hinzugekommen, diese Klassen sind gelöscht worden. Ja, das hat beispielsweise den Anwendungsfall, wenn ich eine Version 1.0 habe von einem Programm und Version 1.1. Dann kann ich hingehen und mit Similarity gleiche Objekte finden, weil die müssen ja nicht gleich heißen, wenn die beispielsweise obfuscated sind, und meine Tags exportieren auf die nächste Version. Das heißt, ich kann die Version sozusagen tracken und muss nicht andauernd irgendwie alles neu machen. Und ja, das funktioniert im Grunde so, wir bauen halt so einen bipartiten Graph auf, das heißt, wir bilden zwischen allen Klassen der beiden Programme Kanten. Dann reduzieren wir das darüber, dass wir einmal exakt gleiche Klassen finden und Klassen, die auf keinen Fall gleich sein können, beispielsweise Interfaces und Nicht-Interfaces. Ja, das macht dann einfach keinen Sinn, dass die irgendwie gleich sind. Dann haben wir irgendwie, die können wir sozusagen rausstreichen und am Ende können wir dann in diesem Graphen halt irgendwie Gewichte für jede Relation zwischen zwei Klassen machen und berechnen sozusagen so ein globales Minimum von den Kosten her, ja? Dass wir sozusagen irgendwie überall, also machen halt Hamming-Distanzen über jeweils zwei Klassen und nehmen das als Gewicht und machen darüber ein globales Minimum. Das ist beispielsweise ein Unterschied zu AndroGuard. AndroGuard nutzt diesen dritten Step, das machen die halt greedy. Das heißt, die nehmen halt gerade das, was irgendwie so passt und das muss aber nicht das globale Optimum sein.
Ja. Ja gut, jetzt haben wir wieder unser Tagging und Commenting, weil das ist halt eigentlich so ein super wichtiges Feature, um dem Analysten zu unterstützen, nachher seine Analyseergebnisse zwischenzuspeichern und halt auch wiederzufinden. Wir haben halt einmal das User-Generated Tagging und Commenting, also das, was der User selber einfügt. Das können wir auf alle Objekte machen, die wir in der Datenbank haben. Das heißt, wir können es auf Klassen, Methoden, Packages machen, auf Instruktionen, einfach auf alles, was wir repräsentieren können. Das heißt, wir können halt auch einen Tag für Networking irgendwie einer Klasse geben, sowohl als auch der Methode. Was halt wichtig ist, ist, dass wir das halt auch generieren können, das hatten wir eben auch schon gesagt. Und warum machen wir das? Na, wir wollen halt Sachen kopieren, wir wollen die Sachen halt auch schnell wiederfinden über die Suchfunktion. Und man benutzt das in der Regel, wenn man so eine Analyse macht, einfach als Notiz für sich selber. Also wenn man halt was gefunden hat, dann möchte man das einfach schnell checken. Und wenn es einfach nur so ein Reminder ist, so guck hier später nochmal nach, wenn du irgendwie einen besseren Überblick hast, aber das sieht hier schon irgendwie komisch aus. Also das ist hauptsächlich der Anwendungsfall für Tagging und Commenting. Und natürlich, um seinen Mitanalysten halt auch irgendwie hinzugeben, okay, hier müssen wir nochmal weiter dran arbeiten, Und ich denke mal, so kommt man relativ schnell durch so eine Analyse. Ja, genau. Dann sind wir auch beim Auto-Tagging, beziehungsweise wir generieren auch Comments automatisch. Und wenn wir zum Beispiel irgendwie API-Calls finden, dann erpenden wir halt einen Comment, der dann sagt, okay, hier findest du die Doku dazu, hier kannst du nachlesen, was dieser Call überhaupt tut. Und das hilft natürlich dann auch wieder, um schneller da reinzukommen. Das heißt, er muss dann nicht selber irgendwie erst die Doku suchen, in der Doku dann suchen, okay, wo ist denn jetzt unsere Funktion, sondern er kann halt direkt aus unserem Interface heraus die Doku halt benutzen. Warum machen wir das noch? Naja, wenn man halt anfängt, hat man einfach noch gar keine Idee, wo man überhaupt suchen soll in so einer Applikation. Und wenn halt schon vorher Analysen darüber gelaufen sind und sagen, okay, hier ist irgendwie ein Entry Point oder hier wird diese und jene Kryptofunktion benutzt, dann hat man halt direkt schon irgendwie Anfangspunkte, wo man als erstes gucken möchte. Das hängt dann natürlich immer von der Applikation ab, was man da gerade irgendwie analysiert. Wenn man irgendwie sich Messenger oder so anguckt, möchte man vielleicht irgendwie Networking und Krypto, die sich schnell angucken. Wenn man irgendwie einen Dropper hat, möchte man irgendwie Classload oder sowas schnell finden. Das sind halt auch die Examples, die wir da unten haben und natürlich irgendwie Datenbank-Usage, weil Android-Applikationen benutzen in der Regel SQLite, weil das halt vom Framework schön aufbereitet wurde und das ist natürlich auch mal ein sehr interessanter Punkt, dort anzusetzen.
Ja, DXQL, ich habe eben schon gesagt, wir nutzen sozusagen zwei Arten von Suche, unserer Ansicht nach ist halt eine Suche in so einer Applikation elementarer Bestandteil. Ja, der Punkt ist halt, wir haben normalerweise immer nur Textsuche, aber was ist, wenn wir Relationen auflösen wollen? Ja, weil in unseren Programmen haben wir halt Relationen, beispielsweise Methoden, die andere Methoden callen, Ableitungshierarchien zwischen Objekten etc. Und was wir überlegt haben, ist eine sogenannte Dexter Query Language. Und diese Query Language kann man jetzt nutzen, um sozusagen ein Subset von SQL an die Datenbank mehr oder weniger zu machen. Wobei, was wir haben, ist im Grunde verschiedene Statements, die wir hintereinander packen. Und jedes Statement hat so eine Art Mengenkonstruktor, wo wir sagen können, wir wollen beispielsweise Methoden haben und können diese Menge halt auch einschränken. Beispielsweise, dass wir sagen, okay, die muss den und den Namen haben oder die muss public sein. Und diese Mengen können wir dann durch Filter und Mapper jagen. Ja? Und diese Filter können uns halt diese Mengen nochmal filtern. Und die Mapper, die können diese Objekte halt auf andere Objekte mappen. Beispielsweise können ein Crossref-Mapper eine Methode auf die Methoden mappen, die diese Methode callen. Ja? Und Teilergebnisse aus einem Statement kann man halt optional an Variablen binden, wie in dem Fall irgendwie in dem Example die oberste Zeile, das S foo. Das heißt, foo ist jetzt irgendwie die Menge, die aus diesem Statement rausgekommen ist. Und dann können wir das in weiteren Statement eben benutzen und können dann eben Mengenoperationen aufmachen. Das heißt, wir können irgendwie besonders aufwendige Queries machen. Ja. Das Example haben wir unten nochmal kurz in SQL geschrieben. Klar, man will sowieso den User nicht direkt SQL machen lassen, aber es ist halt eine sehr vereinfachte Anfragensprache.
Ja, dann sind wir auch schon fast durch. Noch ein paar Features, die wir in der Zukunft halt implementieren wollen, die wir auf jeden Fall noch haben wollen. Zum einen Dipping. Wir wollen halt dann, wenn wir irgendwie zwei Methoden haben, die halt unterschiedlich sind, weil sie aus verschiedenen Updates kommen, wollen wir natürlich genau sehen, okay, wo haben wir denn jetzt hier Unterschiede? Also wer das aus x86 kennt vielleicht Bindiff. So in der Richtung wollen wir da halt auch Sachen aufarbeiten, insbesondere halt auch grafisch. Und dann halt sehen, okay, wo haben wir denn die Änderungen? Wo müssen wir eigentlich nur nachgucken? Weil in der Regel sind halt gerade die Änderungen interessant, wenn man sich verschiedene Versionen anguckt. Das ist natürlich sehr nah an Similarity und kann man sehr gut koppeln. Das heißt, wenn man erstmal Similarity hat und erstmal sieht, okay, diese und jene Klasse sind zu 80% gleich oder sind sehr ähnlich, guckt man da doch mal rein und sieht dann, okay, das sind eigentlich nur die zwei Funktionen, die hier geändert wurden und dann kann man halt Diffing applyen und halt sehen, okay, ist einfach Funktionalität weggekommen, hier wurden neue Sachen halt eingefügt und findet dann halt auch schnell heraus, okay, das haben die dort gepatcht und ist, denke ich mal, eine übliche Methode, um halt ältere Bugs, die jetzt gefixt sind, halt trotzdem wiederzufinden. Genau, dann haben wir noch Dataflow-Analyse. Also wir wollen halt wissen, okay, wie bewegen sich meine Daten durch diesen Code? Also wo landet denn auf einmal meine SMS oder mein Telefonbuch? Wie kann man das machen? Ja, man kann das mit Symbolic Execution machen. Sind wir halt immer noch im statischen Teil. Man kann das natürlich auch dynamisch machen. Hat beides Vor- und Nachteile. Wofür können wir das noch benutzen? Wir können Dead Code erkennen. Warum ist das sinnvoll? Naja, Malware-Autoren benutzen in der Regel Obfuscation-Techniken. Und was da halt auch beliebt ist, ist einfach ganz viel Code einbauen, der einfach nie benutzt wird, der einfach nur da ist, um einen Analysten zu verwirren. Das heißt, wir finden dann auf einmal da in einem Switch-Case-Statement super viele Cases, die einfach nie angesprungen werden. Und als Analyst muss man halt erstmal wissen, okay, welche sind davon relevant, welche nicht. Und wenn einem das Tool halt direkt sagt, okay, dieser Case hier wird eh nie angesprungen, dann muss man sich den halt noch nicht angucken und das reduziert einfach die Analysezeit, die ein Mensch dort investieren muss. Ja, und wir können damit theoretisch dann halt auch Information Leakages detekten, das heißt, mein Telefonbuch wandert auf einmal ins Internet, all solche Sachen.
Ja, vielleicht schlussendlich so das Letzte, was wir dann machen wollen, ist halt dynamische Analyse noch zusätzlich. Ja, da überlegen wir halt momentan noch, wie wir es genau machen wollen. Aber die wahrscheinlichste Möglichkeit ist eben, also das, was uns so vorschwebt, ist eben Binary Instrumentation zu machen für den nativen Code. Und eben dann noch Instrumentation auf Dalvik-Ebene, um beispielsweise zu schauen, welche Werte haben Variablen zu bestimmten Zeiten, dass wir Funktionscalls tracen können, dass wir schauen können, wie wird die API benutzt. Ja, also das API-Usage ist ja so Standard, was die meisten Sandbox so machen. Aber wir wollen eben auch in den Code halt wirklich reingucken können und halt sagen können, okay, zum tausendsten Call dieser Funktion war der dritte Parameter vom Wert 3, ja, das ist Integers beispielsweise. Ja, natürlich Network Traffic, Logging etc. Und der Vorteil ist, wenn andere das tun, also wie Sandboxes, dann gehen die halt zum Report raus. Wenn wir das tun, dann können wir das halt in unsere statische Analyse mit einbinden. Ja, das heißt, wir können später einen Button machen, ja, Show, also zeig mir den tausendsten Call, und dann kriegt man da irgendwie annotiert, beispielsweise Werte von Variablen etc.
Ja, so ein wichtiger Anwendungsfall, den ich hier auch sehe, ist, angenommen, wir haben APK, das ist obfuscated, das heißt, wir haben halt keinen Identifier für diese Methode, sehen hier einfach nur den Bytecode. Das ist irgendwie relativ viel, wollen da jetzt nicht irgendwie eine Stunde investieren, um diesen Bytecode zu verstehen, sehen ja aber, okay, hier sind irgendwie Calls raus, das scheint mir interessant, da gehen irgendwie drei Parameter rein, dann klicke ich auf die Parameter, sagen ja, okay, sag mal bitte mal, was hier so an Daten vorbeikommt, also was in diesen Parametern steht, schmeiß kurz die dynamische Analyse an, im Hintergrund läuft das dann und irgendwie eine Minute später sagt ihr mir, okay, hier steht folgender String drin, ah, das ist ein UL, vielleicht doch relativ interessant oder nee, das scheint doch nicht interessant zu sein. Das heißt, auch hier kann man wieder dem Analysten ein gutes Tool an die Hand geben, um schnell interessante Sachen zu finden oder halt auch Sachen auszuschließen, ganz neben dem, was man halt normalerweise unter der dynamischen Analyse versteht, nämlich tatsächlich zu gucken, wo welche Daten hingehen, und darauf heuristik zu fahren.
Ja, das war es soweit von uns. Wenn Fragen bestehen, können wir noch kurz beantworten, weil wir sind schon über der Zeit. Ansonsten, wir setzen uns gleich unten hin in den Workshop-Raum und kann man sich einfach zu uns setzen und Fragen stellen. Ansonsten, wenn es noch Fragen sind, würden wir direkt noch beantworten. Ja, das ab aus.
Ja, dann wenn ihr noch Interesse habt, könnt ihr auch einfach vorbeikommen. Dann zeigen wir euch einfach nochmal das Interface, surfen ein bisschen da durch, könnt ihr euch das mal angucken. Sowas. Ansonsten auf der Webseite seht ihr dann auch ein White Paper zu der SQL-Language, zu der Anfragesprache und ja, da werden halt auch die weiteren, der weitere Verlauf unserer Entwicklung von Framework, den wir da präsentieren. Ja. Fragen?
Ist das schon öffentlich, dass man es testen kann?
Die Frage war, ob das schon öffentlich ist und man das testen kann. Nein, es ist noch nicht öffentlich. Wir werden später, denke ich mal, eine Version online stellen, dass man das halt auch benutzen kann. Weil nicht nur wir finden es interessant und wollen Sachen analysieren, sondern halt auch andere. Wenn da Interesse besteht, kann man aber, denke ich mal, zu uns kommen. Dann kann man vielleicht irgendwie selbst mal schauen, dass man da der einen Testaccount oder sowas bekommt. Also wir sind im Moment noch nicht so weit, dass das halt stabil läuft. Deswegen wollen wir noch nicht, dass irgendwie da alle Leute rumklicken und dass uns die Datenbank eine Minute kaputt geht, weil wir das nicht vermuten. Aber wir sind halt noch nicht so weit, dass wir jetzt sagen, okay, das ist stabil, deswegen haben wir das noch nicht gemacht.
Ja, also wer einen Testaccount haben will, Mail an team@dexlabs.org oder wie Twitter-Account dexlabs. Dexlabs.org ist der Twitter-Account und aber denk mal, so relativ schnell werden wir das Ding halt online haben und zu ersten Testzwecken.
Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich gleich unten.